Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die alle zwei Jahre im Frühling in Berlin stattfindet. Soweit erstmal von meiner Seite. Allen herzlich willkommen, natürlich besonders herzlich willkommen Detlef Stein, und damit übergebe ich auch gleich das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Jüchert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie also auch herzlich begrüßen im Namen der drei gerade genannten Verlage, die ich leite seit einigen Jahren, und möchte Ihnen heute hier in Leipzig einige neue Bücher aus den Verlagen vorstellen, die sich insbesondere mit ost- und südosteuropäischen Themen beschäftigen. Wir fangen einfach beim Buchstaben A an. Bei den drei Verlagen ist das einfach, Antea Verlag. Und das ist ein Belletristikverlag, den es seit 6 Jahren in Berlin gibt, in Berlin-Lichtenberg beheimatet. Wir haben Veranstaltungen kontinuierlich, die wir auch im Stadtzentrum durchführen, das heißt konkret in der Altstadt von Berlin, nämlich im Lessinghaus, wer das kennt, in der Nähe vom Alexanderplatz im Nikolaiviertel gelegen. Dort führen wir ein Lessing-Literatursalon seit 2 Jahren durch und stellen entsprechend auch die neuen Bücher, die neuen Programme im Teil kontinuierlich vor. Wir haben beim Antea Verlag eine Sektion, vielleicht sollte ich noch mal kurz sagen, was überhaupt die Schwerpunkte im Antea Verlag sind. Da sind vor allem drei, nämlich einmal Berlin, dann Biografien und generell Belletristik. Es gibt ein Sprengsel, sage ich mal, von Lyrik und auch von Kinderbüchern. Und von daher fange ich einfach mit dem auch gleich an, mit einem Band, den wir jetzt gerade vor 3 Wochen gemacht haben, ein Lyrikband von Herrn Tino Flörke, ein sehr romantisch geschriebener Lyrikband, der wirklich unter die Haut geht, wenn man sich hier von Seite zu Seite eben halt das Buch eben anschaut, auch entsprechend nett illustriert. Und wir bemühen uns einmal im Quartal mit einem Lyrikband dieses Thema, das Thema der Lyrik, der Gedichte eben halt entsprechend auch weiter zu pflegen. Genauso wie wir es mit den Kinderbüchern machen, auch dort im Antea Verlag gibt es ein Band pro Quartal. Wir haben Frau Carola Jüchert, die neben uns sitzt, hier insbesondere vorzustellen, weil sie hat schon 4 Bücher in der Kinderbuchabteilung gemacht, unter anderem zu Prag und Venedig, und wird auch nachher den allerneuesten Band vorstellen und 5 Minuten draus lesen, der hier vorne steht, der Tatsache erst eine Woche alt ist und gerade aus der Druckerpresse gekommen ist, also gerade rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse. Das ist, und damit baue ich mir selbst schon eine kleine Brücke, das ist ein Reisebuch, wo wir als Verlag, der sich insbesondere mit Ost- und Südosteuropa beschäftigt, auch mal den Blick nach dem Westen wirft und von daher Frau Jüchert die Möglichkeit gegeben hat, dass wir hier ein Buch erleben dürfen mit Fotos, wo also westeuropäische, aber auch osteuropäische Städte und Landschaften vorgestellt werden. Aber dazu nachher ausführlicher von der Autorin selber. Ansonsten, meine Damen und Herren, haben wir das Thema Belletristik. In der Belletristikabteilung ist vor 6 Wochen der Band Jan Kornhagen von Werner Lürs erschienen. Es ist ein Band, in dem es um die Emanzipation eines jungen Mannes geht, der in den 90er Jahren sich aufgemacht hat, Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, kennenzulernen, zu erkunden und von daher mit jede Menge Abenteuer konfrontiert ist auf der Fahrt von der Nordsee in Richtung Bayern. Werner Lürs, Jan Kornhagen. Wir arbeiten im Antea Verlag, wie gesagt, auch mit verschiedenen Institutionen, Organisationen, Verbänden. In dem Fall möchte ich ein Band vorstellen, den wir vor einigen Monaten gemacht haben mit dem Schriftstellerverband der Russlanddeutsche in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Jahresalmanach unter dem Titel Das hochgelobte Land. Sie ahnen, welches Land damit gemeint ist. Nicht Russland, sondern Deutschland. Hier wird also reflektiert von russlanddeutscher Seite, in welcher Art und Weise die Russlanddeutschen mit ihrer Kultur, mit ihrer Erfahrung, mit ihren mit ihrer Literatur hier Einfluss in der bundesdeutschen Literaturlandschaft gefunden haben und in der Gesellschaft generell. Es sind verschiedene Essays, auch Lyrik ist vorhanden. Wer sich also zum Thema Russland, deutsche Kultur und Literatur interessiert, der kommt eigentlich an diese Jahresbände nicht vorbei. Alle Bücher sind natürlich hier vorne auch gerne einzusehen. Nachher, man kann sie sogar käuflich erwerben, davon abgesehen. So, das war ein Osteuropa-Thema, wenn man so will, was auch eine Brückenfunktion hat, nämlich die Brückenfunktion, dass die Russlanddeutschen, wie Sie wissen, ja seit Anfang der 90er Jahre in großer Anzahl auch hier zu uns gekommen sind und sich eigentlich hervorragend integriert haben. Wenn wir schon bei Russland sind, dann kann ich Ihnen die Erfahrung ans Herz legen, die der ehemalige Russischlehrer Dr. Bernhard Fisch aus Thüringen aufgeschrieben hat. Das ist ein Buch, was es in dieser Art und Weise überhaupt noch nicht gab. Viele aus Ostdeutschland, die hier in der Runde vielleicht auch sitzen, haben den Russischunterricht mehr oder weniger genossen oder an sich vorbeiziehen lassen, wie auch immer. Und der Herr Fisch, der jahrzehntelang in Thüringen gearbeitet hat und viele Menschen an diese slawische Sprache herangeführt hat, berichtet sozusagen aus diesem Erfahrungsschatz während der DDR-Zeit. Er ist übrigens der älteste Autor, ist 91 Jahre alt, 91. Und das Besondere ist eben halt, dass er, ohne jetzt ideologisch das Thema zu verbrämen, einfach den Alltag teilweise auch in sehr humoristischer Art und Weise dargestellt hat in diesem Buch. Wer Lust hat, den Erfahrungsschatz eines Russischlehrers mal näher kennenzulernen, der sei also auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Wir haben auch in unserem Antea Verlagsprogramm Themen, die eben teils sehr problematisch nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen durchstehen mussten in den verschiedenen Teilen Osteuropas, Südosteuropas. Ein Thema ist die Deportation der Deutschen Anfang der 50er Jahre in Nordrumänien. Eine Deportation, die hier bei uns in Westeuropa zumeist vergessen worden ist, eigentlich nicht richtig beleuchtet worden, ist auch nicht wissenschaftlich. Es gibt einige Aufsätze, ja, aber es gibt zum Thema generell kaum Literatur. Und deshalb war ich sehr aufmerksam, als der Herr Enderle aus Südwestdeutschland, der hier ein Stück weit auf Familiengeschichte mitgeschrieben hat, mit dem Text zu uns kam, durch den Steppensand des Lebens heißt der Roman und spielt 1951, 52 in Nordrumänien, also zu einem Zeitpunkt des kommunistischen Regimes, wo die Menschen, die einfach deutscher Herkunft waren, von heute auf morgen in Eisenbahnwaggons aufgrund ihrer Herkunft, nämlich als Deutscher oder als Deutsche, verfrachtet worden sind und dann eben 700 Kilometer weiter östlich verfrachtet worden sind in die Baragan-Steppe, eine sehr unwirtliche Gegend. Wer schon mal in Rumänien war, der weiß, gibt da verschiedene, im wahrsten Sinne des Wortes, Kulturkreise und geografische Gegebenheiten, die sich unterschiedlicher gar nicht gestalten können. Also nicht nur die Walachei ist bekannt, teilweise auch als Schlagwort, sondern eben halt auch die Baragan-Steppe vielleicht, die also katastrophale Überlebensbedingungen eigentlich mit sich bringt, wenn man dort eben halt angesiedelt wird. Und diese ganze Problematik hat er in einen Roman praktisch geformt und wir haben den herausgegeben vor einem halben Jahr. Ich habe dann hier noch einen Lyrikband, den wir vor 8 Wochen herausgegeben haben, von einer Dame aus Sachsen, Ines Behnke, eine junge Frau, die sich Gedanken macht, wie man das oder wo man sich das auch vielleicht erwarten könnte mit dem Thema zum Thema Spürsinn, Poesie. Von einer Feder. Hier geht es also um Liebe, um Zweisamkeit, um Romantik und die entsprechenden Fotos illustrieren entsprechend dann auch diese Lyrikform in dem Buch. DDR-Geschichte, meine Damen und Herren, und Geschichte nach der friedlichen Revolution hier in der DDR in Richtung Einheit Deutschlands ist immer wieder ein Thema, was wir auch im Antea-Verlag reflektieren. Und hier haben wir jetzt vor 4 Wochen ein Band herausgebracht von Professor Herbert Pittag aus Berlin, Ausgegrenzt, Ostdeutsche Kurzgeschichten. Das sind keine Kurzgeschichten im herkömmlichen Sinne, dass man dort nette Erzählung vielleicht findet, sondern eher Protokoll von vielen Intellektuellen aus der DDR, die 1990 bis 1995 abgewickelt worden sind und die ein Stück weit ein besonders schweres Schicksal hatten, sage ich mal. Und er beschreibt hier in diesem Buch eben halt seine Sicht auf die Dinge, dass er als Wissenschaftler abgewickelt worden ist, dass die entsprechenden wissenschaftlichen Institutionen vor allem mit Westdeutschen entsprechend dann weitergeführt worden sind und die Ostdeutschen kaum eine Möglichkeit hatten, hier ihre Arbeit nachzugehen. Das ist also, wenn man so will, ein gewisses publizistisches, zeithistorisches Buch. Soweit vielleicht das, so eine Auswahl von 9 Büchern zum Thema Antea Verlag. Jetzt kommen wir zum zweiten Verlag, nämlich dem Osteuropa-Zentrum. Nee, wir machen das noch anders. Bevor ich zum Osteuropa-Zentrum Berlin-Verlag komme, Frau Jürchert, sind Sie doch mal so nett und stellen Ihren Band vor. Ich glaube, ja, so 7-8 Minuten können wir ruhig mal hören, was Sie zu dem Thema Ost-West zu sagen haben, vor allem hier in schriftlicher Form und wie das Buch vielleicht auch aufgebaut ist. Bitte.
Vielen herzlichen Dank. Also das Buch heißt Höhenangst in Paris, böhmische Drachen und eine wenig bekannte Wiedergeburt. Was es mit der wenig bekannten Wiedergeburt auf sich hat, werde ich Ihnen heute nicht erzählen. Da möchte ich, dass Sie es selbst lesen. Was es mit der Höhenangst in Paris auf sich hat, kann ich Ihnen gleich erzählen, wenn Sie dieses Foto hier sehen. Wer schon mal in Paris war, kennt es sicherlich, weiß, dass sich das auf der Chimärengalerie von Notre Dame befindet. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich selber fürchterliche Höhenangst habe, können Sie sich vorstellen, was es mich gekostet hat, dieses Foto überhaupt zu schießen. Dafür muss man da nämlich oben raufklettern, das schafft kein Teleobjektiv. Also insofern ist das schon mal das Erste, was zu diesem Band und zum Titel zu sagen ist. Ansonsten sind es gesammelte Reiseskizzen aus ungefähr 15 Jahren, von 2000 bis 2016, aus verschiedenen Ländern Europas. Wir haben es geografisch teilweise aufgebaut, also haben uns von Westen nach Osten gearbeitet. Es ist relativ viel Deutschland dabei, Frankreich, Spanien, ein bisschen Niederlande, ein bisschen Slowenien, ein bisschen mehr Italien. Und dann im osteuropäischen Raum Russland, Weißrussland, Bulgarien, Kroatien und Tschechien. Immer das, was mir bei meinen Reisen so aufgefallen ist, Menschen, die mich beeindruckt haben oder auch Begebenheiten. Und die erste davon möchte ich Ihnen gern vorlesen. Das war etwas, das uns im vorigen Sommer passiert. Das ist also relativ aktuell und es geht um Kroatien. Suchen Sie den Mann in Gelb. Können eigentlich Automaten wegen Überfüllung geschlossen sein? Auf den ersten Blick hätte ich bis vor kurzem wohl noch gesagt, nein. Doch in Kroatien wurde ich eines Besseren belehrt und das kam so. Wie in vielen Städten begann auch unser Besuch in Zadar mit der Suche nach einem Parkplatz. Allein das ist schon ein Erlebnis, denn zwischen alter Stadtmauer und Schiffskai bieten sich bereits die ersten herrlichen Ausblicke. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass wir bei weitem nicht die Einzigen waren, die an diesem nicht ganz wolkenlosen Sonntag auf die Idee gekommen waren, dem Liegen am Strand einen Stadtbummel vorzuziehen, was sich dann auch in der Anzahl der noch freien Parkplätze niederschlug. Das sollte jedoch nicht das Schwierigste daran sein, das Auto für einen gewissen Zeitpunkt irgendwo legal unterzubringen. Als wir einen Parkplatz direkt am Fuße der Stadtmauer gefunden hatten, stellte sich die Frage nach den Parkgebühren. Eine große Tafel, die übrigens ausschließlich in Kroatisch war, komplett, teilte uns zunächst mit, dass das Parken an dieser Stelle von Montag bis Freitag zahlungspflichtig sei. Ein wesentlich längerer Zusatz besagte dann allerdings, dass in den Monaten Juli und August auch an Sonn- und Feiertagen Gebühren zu entrichten seien. Interessant war in diesem Zusammenhang, dass die Autos, die ohne Gebührenmarken auf dem Parkplatz standen, in der Regel kroatische Nummernschilder hatten, während die ausländischen Fahrer, ob nun in Kenntnis dessen, was da auf dem großen Schild stand oder einfach vorsichtshalber brav bezahlt hatten. Genau das wollten wir auch tun. Es gestaltete sich aber schwieriger als gedacht. Münzen hatten wir nicht und die Geldscheine wollten zunächst partout nicht in den dafür vorgesehenen Schlitz des Parkscheinautomaten passen. Da denkt man schon so ein bisschen an Loyaux bei der Geschichte, ne? An die Parkuhr. Doch was stand da auf dem Automaten? Parkscheine können Sie auch am nächstgelegenen Zeitungskiosk kaufen. Hurra! Einen Zeitungskiosk hatte ich beim Vorbeifahren doch gerade gesehen. Also nichts wie hin. Aber Fehlanzeige. Obwohl man in Kroatien auch sonntags ganz entspannt einkaufen kann, weil die Geschäfte geöffnet sind, war das Einzige, was am nächstgelegenen Zeitungskiosk zu sehen war, eine große rote heruntergelassene Jalousie. Letztendlich haben wir es dann doch noch geschafft, den Parkautomaten für die nächsten 3 Stunden mit Geldscheinen zu füttern, sodass unserem Stadtbummel nichts mehr im Wege stand. Wir schlenderten also durch die alten Gassen, die Parkuhr immer fest im Blick, und stellten kurz vor Ablauf der 3 Stunden fest, dass wir noch nicht in der Basilika des heiligen Donatus gewesen waren, die als eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Zadar gilt. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, also gab es nur eins: Nachzahlen. Und damit nahm das Abenteuer Parkgebühren endgültig seinen Lauf. Denn inzwischen weigerte sich der einzige Parkautomat, der mit Geldscheinen funktionierte, hartnäckig und vor allem standhaft, diese anzunehmen. Dass er außer unseren nicht auch die vorher angenommenen Scheine angewidert wieder ausspuckte, war wirklich das Einzige, obwohl das in dieser Situation vielleicht auch ganz lustig gewesen wäre. Also machte ich mich auf den Weg in einen Café, um den nötigen Betrag in Münzen aufzutreiben. Die Kellnerin war zwar sehr freundlich, hatte aber selbst nur Scheine, und eine Kollegin, die sie ebenfalls ansprach, hatte zwar kein Kleingeld, aber einen guten Tipp. Auf dem Parkplatz muss ein Mann in Gelb rumlaufen. Bei dem können Sie auch einen Parkschein kaufen. Das klang zwar schon einmal recht hilfreich, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und versuchte mein Glück doch noch in einigen anderen Geschäften. Irgendwer musste doch in dieser Stadt ein paar Münzen für mich haben. Weit gefehlt. Wohin ich auch kam und mit meinem 10-Kuna-Schein wedelte, hörte ich gleich am Eingang wie ein immer wiederkehrendes Mantra: Suchen Sie den Mann in Gelb. Kinderbuchaffin, wie ich bis heute bin, fühlte ich mich dabei nach und nach wie eine Mischung aus Dorothy, der jeder sagte, sie müsse den gelben Backsteinweg finden, und Momo auf der Suche nach den grauen Männern. Die Situation schien mir reichlich surreal zu sein. Das änderte sich allerdings, als ich bei meinem 3. Besuch auf dem Parkplatz tatsächlich einen älteren Herrn in einer gelben Warnweste sah, der mir mit einem Handdrucker Parkscheine verkaufte. Natürlich hatte sich auch schon eine unübersehbare Schlange zahlungswilliger Autofahrer um ihn herum gebildet. Wäre er vorher schon da gewesen, wäre er mir mit Sicherheit aufgefallen. Und eine deutsche Touristin, die vor mir in der Schlange stand, erklärte mir ungefragt: Der ist aber gerade erst gekommen. Sei's drum. Mir konnte es zum Glück egal sein, Hauptsache ich wurde mein Geld los. Und wir konnten uns beruhigt, ohne Angst vor Strafzetteln, Parkkrallen und Co. die Basilika anschauen. Genau das taten wir dann auch. Und als wir zum letzten Mal für diesen Tag zu unserem Auto zurückkehrten, war der Mann in Gelb wieder verschwunden. Die Parkautomaten funktionierten noch immer nicht und bis zum Ende der gebührenpflichtigen Zeit waren noch einige Stunden übrig. So konnte ich an die Kroaten, die uns fragten, ob wir demnächst wegfahren würden, damit sie unseren Parkplatz übernehmen konnten, nur das Mantra dieses Nachmittags weitergeben: Suchen Sie den Mann in Gelb.
Ja, vielen Dank erst einmal für die Kostprobe, Frau Juchert. Ich würde vorschlagen, wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit, dass wir erst mal weitermachen zum Thema Verlagsvorstellung und das, was uns hier verbindet, nämlich das Thema Osteuropa. Der Osteuropa-Zentrum Berlin Verlag, meine Damen und Herren, existiert seit 10 Jahren. Und zwar hatten wir diesen Verlag gegründet im Osteuropa-Zentrum Berlin, weil wir selbst unabhängig sein wollten von anderen Verlagen damals. Und von daher haben wir in den, wenn man so will, sauren Apfel gebissen und haben einen eigenen Verlag gegründet, der mittlerweile also doch über 100 Produktionen auf den Weg gebracht hat, unter anderem auch DVDs zur Zeitgeschichte, aber vor allem eben halt Fachbücher, Sachbücher zum Thema DDR-Geschichte, Ost- und Südosteuropa. Und genau bei diesem Thema überleitend möchte ich Ihnen die neuesten Buchprojekte, die wir vorbereitet haben, hier mal vorstellen. Wir haben auf der rechten Seite einen sehr großen Band hier vorzuliegen in der Reihe DDR-Geschichte, Zeitzeugen. Das ist ein Band, wo es um das Thema Feriengestaltung über 100 Jahre geht, also von der Kaiserzeit über das Dritte Reich bis zur DDR, und zwar als Gesamtdarstellung von Herrn Schaufuß, der sich insbesondere auszeichnet, weil er in vielen Archiven fündig geworden ist und hier die Themen, die eben teils zum Thema Ferienlager und soziale Kompetenz der Erzieher über die Jahrhunderte in den Kinderferienlagern eben halt aufgestöbert hat, zusammengestellt hat. Der Band besteht also, wenn man so will, Tatsache aus 2 Teilen, nämlich der erste, der wissenschaftliche Teil als chronologische Darstellung des Themas und der zweite Teil eben mit einer Vielzahl von Dokumenten, die genau zu diesen Themen und zu dieser Geschichte über die 100 Jahre denn entsprechend auch zusammengestellt worden war. Ein Thema zur DDR-Geschichte hier. Ein anderes Thema zur DDR-Geschichte ist dieser Band. Herr Racco aus Berlin, selber Journalist seit 65 Jahren. Ja, man ist also auch schon etwas älter, aber sehr, sehr aktiv als Publizist bis heute. Er hat unter dem Thema Spurensicherung 80 Jahre in deutschen Irrgärten eigentlich ein Kaleidoskop von zeitgeschichtlichen Ereignissen, ja, von 1941 bis 1998 zusammengestellt, die er selber geschrieben hat, damals schon als Kind Tatsache, und hat dort sozusagen wie so ein Schatzkästlein aus sehr persönlicher Sicht die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts reflektiert. Also wer sich insbesondere in kurzer Art und Weise informieren möchte, wie Zeitgeschichte reflektiert wird von einem Publizisten, der das kann, nämlich seit Jahrzehnten, dem sei dieser Band empfohlen, Herr Racco aus Berlin. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Jahr, im vierten Quartal dieses Jahres ganz genau, die sogenannte, also 100 Jahre der sogenannten russischen Oktoberrevolution oder ehrlicher gesagt des bolschewistischen Putsches zu begehen. Und wir haben ein Band neu aufgelegt, der ist also 1923 schon entstanden. Wir haben ihn neu aufgelegt von Melgunow, Der rote Terror in Russland 1918 bis 1923. Ist ein wichtiger Band, um zu erfahren, wie das in der Frühphase der Sowjetunion vor Ort in der Gesellschaft der Sowjetunion gewesen war, wie das funktioniert hatte nach dem bolschewistischen Putsch in den ersten Jahren. Hier sind Dokumente und Fotos eben halt vereinigt, die einen Einblick gewähren, was sonst eigentlich nur durch entsprechende wissenschaftliche Arbeiten vorliegt. Hier haben wir einen Zeitzeugen. Und der Mann gehörte damals zur Sozialdemokratischen Partei Russlands und musste emigrieren 1923 nach Berlin. Deshalb entstand dieser Band quasi bei uns in der Stadt. Wir haben ihn nochmal neu aufgelegt, wie gesagt. Zeitgeschichte ist, wie gesagt, ganz wichtig. Auch in dieser Reihe ein Band DDR-Geschichte Zeitzeugen Martin Bramer. Mein Deckname war Schuft, Zuchthaus und Stasi-Anwerbung überstanden im christlichen Glauben. Das ist eine sehr persönliche Zusammenstellung der Ereignisse, vor allem von 1968 als markantes Datum bis Anfang der 90er Jahre. Herr Martin Bramer, damals eben junger Theologiestudent an der Humboldt-Uni, wurde auffällig, weil er gegen die Invasion der Warschauer Paktstaaten protestierte an der Hochschule, dann exmatrikuliert worden ist, dann ins Gefängnis kam für 3 Jahre, genau aus diesem Grund, und natürlich nie wieder das Studium aufnehmen durfte und hat letztendlich jahrzehntelang im Diakoniebereich der evangelischen Kirche gearbeitet bis zur Pensionierung und lebt heute in Berlin. Was alles passiert ist von 68 an vor allem, das erzählt er hier in diesem Band. Ein Thema ist ganz wichtig, nämlich der Balkan bei uns im Verlag. Es gibt eine Gesetzessammlung aus dem Mittelalter in Albanien, vor allem in Nordalbanien und in Kosovo, immer noch aktuell gelebt, muss man sagen. Der heißt Kanun, Gesetzessammlung aus der Zeit von Skanderbeg. Vielleicht weiß das dieser oder jener albanische Fürst, der im 15. Jahrhundert die Osmanen zurückgeschlagen hatte und letztendlich eine legendäre Figur, vielleicht eine der wichtigsten historischen Figuren des Albanertums generell ist. Und der Kanun, das albanische Gewohnheitsrecht nach dem sogenannten Kanun des Lekë Dujanvili, ist ein Band, der zusammengestellt worden ist von einem Albanologen, von Herrn Elsi aus Berlin, und wir haben ihn nach 80 Jahren wieder in deutscher Sprache herausgebracht. Es gibt eine rege Nachfrage, vor allem aus albanischen Familien, wie das denn wohl war und wie das eben teilweise bis heute noch gestaltet wird, das Zusammenleben der Albaner untereinander. Also vor allem ist hiermit zu sagen, wer das Blutrecht kennt oder die Blutrache kennt, die teilweise auch in Sizilien eine entsprechende Bedeutung hat, der weiß, wovon ich spreche, denn das ist so ähnlich angelegt vom Gewohnheitsrecht bei den Albanern. Da sind wir auf dem Balkan. Ein Land spielt leider auch immer, ja, nicht immer weniger eine Rolle, doch aber hat noch nie eine große Rolle gespielt, ist aber Tatsache ein wichtiger Brückenpfeiler zwischen Ost- und Westeuropa. Wir sprechen von Bulgarien. Und deshalb hatten wir uns vor einigen Jahren überlegt, eine Edition bulgarische Geschichte aufzulegen. Wir haben jetzt den neuesten Band herausgegeben. Das ist der einzigste Band, der generell berichtet über die Situation und das Zeitgeschehen in Bulgarien nach 1944. Der Zweite Weltkrieg ist in Bulgarien 1944 im September, genau am 9. September, zu Ende gegangen mit der Invasion der sowjetischen Streitkräfte auf bulgarischen Boden und der Installation des kommunistischen Regimes. Und Herr Stojan Rajčevski, bekannter Publizist und Historiker, auch ehemals Abgeordneter im bulgarischen Volksparlament, hat diesen Band erst in Bulgarisch geschrieben und dann in deutscher Sprache. Und wir haben den verlegt im Herbst letzten Jahres. Also wer sich für bulgarische Geschichte interessiert, zur Zeit des Kommunismus, dem sei dieser Band empfohlen. Und vielleicht noch als vorletztes kleines Beispiel, was ich hier mitgebracht habe von den Neuproduktionen in diesem Jahr, vom vierten Quartal letzten Jahres bis heute genauer gesagt, ist dieser Band Krieg kerbt Frauen und Kinderseelen, ein Tagungsband der Frauengruppe im BDV, im Bund der Vertriebenen. Das ist eine wissenschaftliche Konferenz gewesen im November letzten Jahres, wie sie das seit Jahren praktizieren, die Frauengruppe. Und wir haben den wissenschaftlichen Band gemacht. Also ganz wichtig ist dabei herauszustellen, dass es Wissenschaftler sind, die aus 3 bis 4 Staaten eben halt an diesen Tagungen teilnehmen. Wer solche Vorbehalte hat gegenüber dem BDV, dem sei gesagt, diese Arbeiten haben hier rein wissenschaftlichen Charakter. Und hier arbeiten Wissenschaftler aus Polen, aus Tschechien und aus Russland oder auch aus Belarus mit. Von daher versucht man durchaus hier diesen Brückenschlag nach Osten entsprechend mit Leben zu füllen. Und als letztes, gerade für die Gäste auch hier aus Sachsen, wir haben vor 5 Wochen mit Herrn Dr. Gerhard Bargleit von der TU Dresden ein Bändchen gemacht zum Thema Deutschland und die Flüchtlinge. Der Band wurde auch vorgestellt, ist eine Streitschrift. Das Thema ist ja allgemein bekannt und man streitet insbesondere ja auch zwischen Sachsen und den übrigen Bundesländern, aber auch innerhalb von Sachsen wie man mit dem Thema der Flüchtlingsfrage umgeht. Und er beschreibt als Sachse und als Dresdner vor allem mal die Situation. Und ich denke, ist sehr lesenswert und sehr interessant, gerade für uns oben im Norden, wie die Situation eigentlich hier vor Ort ist und nicht, wie das immer so von den Medien manchmal vielleicht gespiegelt wird. Soweit vielleicht erst einmal zum Thema. Ich sehe schon, die Zeit ist fast rum. Ja, die junge Frau winkt schon. Das sind die Themen des Osteuropas am Berlin Verlages. Dann bleibt mir eigentlich bloß noch so übrig zu sagen, der Weißen See Verlag, der schon über 20 Jahre alt ist, der dazugehört, hier vorne steht er, hat auch einige Themen zu Osteuropa, vor allem zu dem postkommunistischen Gesellschaftssystem in Osteuropa herausgebracht in den letzten 4, 5 Jahren. Das soll auch so weiter beibehalten werden. Allerdings ist das im Weißen See Verlag so, dass wir Dutzende von verschiedenen wissenschaftlichen Themenkreisen bedienen und von daher Osteuropa eine, sage ich mal, untergeordnete Rolle spielt generell. Der Osteuropa-Sendung Berlin Verlag ist der Spezialverlag zu diesen Themen und ich denke, das wird auch die nächsten 10 Jahre so sein. Wir haben also jetzt so einige Dinge vorgestellt, glaube ich, meine Damen und Herren. Wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie einfach bitte hier vor. Sie können auch gerne die Bücher gleich mitnehmen oder auch Materialien, die auf dem Tisch liegen, beziehungsweise hier vorne noch eben halt ausliegen. Das ist kein Problem. Sollte jemand von den Damen und Herren von den Journalisten, von der Journalistenzunft sein, dann kann er auch gerne Rezensionsexemplare mit nach Hause nehmen. Soweit vielleicht erst einmal, meine Damen und Herren, bedanke mich für Ihr Kommen, bedanke mich dafür, dass Sie so lange ausgeharrt haben hier zum Thema Osteuropa, wünsche Ihnen erst einmal noch einen schönen Tag Und ja, alles Gute. Vielleicht fahren Sie ja demnächst mal wieder zum Nachbarn, wenn Sie hier in Sachsen wohnen, natürlich erstmal nach Tschechien, nicht nur nach Prag, sondern vielleicht auch ein Stück weiter nach Karlsbad. Soll sehr nett sein, sehr schön sein. Unsere Kollegin, die Oslawistin ist, kann auch sehr viel darüber erzählen und berichten. Also versuchen wir, ein jeder wie er kann, den Brückenschlag nach Osten eben noch zu verstärken und nicht uns von anderen Leuten in irgendeiner Art und Weise verrückt zu machen. Die EU gibt es nur einmal und ich denke, das ganze Projekt sollte erhalten bleiben und noch besser ausgebaut werden. Und das geht nur zwischenmenschlich. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.